herzlich willkommen am Virtual Campfire, dem knisternden Podcast von und mit Björn Schaper. Er reist mit seinen Gästen durch die Hypes, Trends und Megatrends in Business und Gesellschaft.
Bevor die heutige Folge startet, möchte ich euch gerne unseren Werbepartner vorstellen, die Firma Salzen. Und wir reden ja heute über revolutionäre Technologien und neue Trends wie Community Building, Web3, DAO, NFT. Und wenn wir über Innovationen sprechen, das passt auch eigentlich perfekt zu Salzen und unserem Partner. Denn Salzen hat das Thema Rucksäcke im Kontext von Business ein Stück weit neu gedacht und komplett revolutioniert. Und wir sind bei Nego extrem stolz, diesen Partner an Bord zu haben. Und was da alles hintersteckt, das erklärt euch die liebe Christiane und Jan Werner.
Ich liebe es, Dinge aufzubauen, die es so vielleicht noch nicht gibt. Und ich liebe es, wenn Menschen bewegt werden und wir mit unserem Handeln andere Menschen inspirieren können.
Ein Rucksack von Salzen ist der innovative Alltagsbegleiter für Menschen, die sich auf das Essentielle fokussieren wollen und sich nicht davor scheuen, Neues auszuprobieren. Und dabei gern die Hände frei haben. Menschen, die ihren eigenen Weg gehen, den Status quo in Frage stellen und Hindernisse nicht als Sackgasse ansehen. Brand Owner Jan Werner lebt diese Einstellung selbst und gehört zu den kreativen Köpfen des Salzen-Teams. Den Co-Founder treibt der Wunsch nach Potenzialentfaltung im Alltag an.
Die DNA unserer Marke und auch dessen, was uns auch antreibt, ist Entwicklung. Und sich auch aus vielleicht etablierten Modellen herauszuentwickeln und neue Wege zu gehen. Und für uns als Produktversprechen ist es, dass wir Menschen bei ihrer Entwicklung und bei Bewegung unterstützen wollen. Nicht nur geografisch, von A nach B, von Home Office zu World Office, from Work to Workout oder from Business to Being. Also, dass wir immer mehr Beruf und Freizeit verschmilzen sehen, sondern dass wir eben auch ideelle Bewegung wahrnehmen.
Minimalistisch, funktional, exklusiv und fair. Salzen setzt dabei auf hochwertige und nachhaltige Materialien, ein dezentes, aber unverkennbares Design und Funktionalitäten, die nicht auftragen und dennoch den Rucksack zum perfekten mobilen Büro machen.
Den Status quo gechallenged im Bereich der Rucksäcke. Und wir liefern einen Rucksack, der das technische Equipment schützt und dabei aber nicht nach Technik aussieht, sondern auch in der Freizeit sehr gut funktioniert und den Rucksack erwachsen macht. Und für uns steckt vor allen Dingen eins dahinter, der Antrieb, Dinge zu machen, die wir richtig finden, Dinge, zu denen wir stehen. Deswegen arbeiten wir auch mit ganz viel Leidenschaft daran, unsere Produkte so nachhaltig wie möglich zu machen.
Mit dieser Vision sind Jan und die Marke Salzen Partner für jeden, der nach Klarheit, Struktur und zugleich kreativem Spielraum strebt. Auch Nero sucht diese neuen Wege und gestaltet die Arbeitswelt von morgen. Remote Work, flexible Arbeitszeiten und Rucksäcke von Salzen für den Laptop, das Tablet und den Business-Trip. Jeder im Team ist von Salzen mit einem Rucksack ausgestattet. Und das könnt ihr auch. Alle Hörerinnen und Hörer des Podcast Virtual Campfire können bis zum 30.06.2022 die Nero-Sonderaktion für eine Salzen-Teamausstattung nutzen. Und das mit Rabatten von bis zu 45% und der Möglichkeit, euer eigenes Firmen- oder Brandlogo auf die Rucksäcke sticken zu lassen. Einfach eine Mail an salzen@nero.de schicken. Wir melden uns.
Herzlich willkommen beim Virtual Campfire. Ich glaube, heute steht eine bunte Reise an rund um die Transformation, digitale Transformation der Wirtschaft oder allgemein etablierte Unternehmen. Themen wie New Work, wie das Web3, Hype oder doch tatsächlich zukunftsfähig werden wir anschneiden. Und in dem Sinne freue ich mich auf den gemeinsamen Podcast.
Danke dir, Luis. Schulze ist heute zu Gast, Business Developer von der Hinterland of Things. Und ich freue mich einfach auf den Talk. Warum? Wir kennen uns über LinkedIn bis jetzt nur. Die Hinterland of Things kenne ich als einer der coolsten Konferenzen, die dieses Land zu bieten hat. Und ich bin über einen Artikel positiv gestolpert, wo du das Thema Web3 in Kombination mit dem Generationskonflikt zwischen der jungen Generation und der älteren Generation beschrieben hast. Das fand ich extrem spannend und sehr cool. Hat es auch in dem Podcast mit Timo Springer schon mal erwähnt. Und deswegen freue ich mich einfach riesig, dass du aus Bielefeld hier hingekommen bist, damit wir heute ein bisschen Campfire-Atmosphäre schaffen können.
Ja, vielen Dank für die Einladung, um cool da zu sein. Aus Bielefeld tatsächlich, normalerweise kommt dann auch noch mal der Running Gag. Das gibt es doch gar nicht. Ich bin froh, dass du ihn nicht in den Mund genommen hast.
Das habe ich mir gespart. Genau, ich hatte es ja schon eingangs erwähnt, Hinterland of Things für mich, wie gesagt, ich war noch nie live da, aber ich kenne trotzdem die Bilder, ich kenne die Inhalte, ich habe es immer wieder verfolgt, digital, und ich finde, es ist, wie gesagt, nicht übertrieben, es gehört sicherlich zu den Top-Konferenzen in Deutschland. Ich glaube, da gibt es nicht viel, was da so rankommt, weil es auch wieder so einen ganz eigenen Charme irgendwie hat, weil ihr da eine ganz eigene Sprache entwickelt hat. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen das einordnen. Was macht ihr da? Was ist der Sinn der Konferenz? Und wie habt ihr sie aufgebaut?
Ja, erstmal vielen Dank für die Vorschusslorbeeren. Versuche ich die auch gleich mal aufzunehmen. Die Hinterland of Things ist, wie du sagst, erstmal als Konferenz gestartet. Also im Jahr 2017 erstmalig, wo wir gesagt haben, wir möchten eine Austauschplattform schaffen zwischen dieser etablierten Unternehmenswelt, die gerade in der Region Ostwestfalen-Lippe sehr, sehr stark ausgeprägt ist. Wir reden über sehr, sehr viele Familienunternehmen, sehr, sehr viele Mittelständler, Hidden Champions, die dort sitzen. Das ist so die eine Seite. Und auf der anderen Seite so diese Welt von Technologiekonzernen natürlich auf der einen Seite, aber natürlich auch von Startups in der ostwestfälischen Szene, in der Berliner Szene, aber auch in der europäischen Szene. Und die Hinterland of Things zielt letztendlich als Tech, als B2B-Tech-Plattform darauf ab, diese beiden Welten zu verbinden. Und das ist sukzessive in den letzten Jahren gewachsen. 2020 war die letzte Konferenz im Februar, dann kam irgendwie so eine kleine Pandemie dazwischen, und im 1. Juni 2022 steht dann die nächste Edition an, erstmalig im Sommer. Und wir sind gespannt, einfach auch wieder diese Vor-Ort-Atmosphäre, diesen Austausch zu gewährleisten, weil wir uns als Netzwerkplattform verstehen, weil wir uns als Austauschplattform verstehen, und rund um die Themen Transformation in etablierten Kontexten, digitale Transformation, eben auch den richtigen Content bieten wollen. Und das ist in Kurzform die Hinterland. Und wie du sagst, ist es natürlich irgendwo so unser Baby, unser Flagship, aber natürlich kannst du diesem Anspruch, digitale Transformation in etablierte Unternehmensstruktur zu bringen, auch anderweitig gerecht werden. Und so entsteht gerade eigentlich eine ganze Welt an Formaten wie Executive Circles, Workshop-Formate, allgemein Initiativen zum Aufbau einer Community, um dieser Message, um dieser Mission gerecht zu werden.
Ja, und du bist da ja sehr bescheiden, gehst du mit dem Thema um, weil da ist ja jetzt nicht nur, sage ich mal, die Familienunternehmen aus Ostwestfalen, sondern da kommt Google hin, da kommt Amazon, Microsoft, Slack. Also da sind Top-Player, die ihr da echt vereint, und das muss man ja immer mal überlegen, die dann tatsächlich dann nach Bielefeld kommen. Aber das habt ihr halt seit 2017, das habt ihr in der Kürze der Zeit geschafft. Und wenn man es mal so ein bisschen mit der OMR-Vergleich, die haben 7, 8 Jahre gebraucht, um so irgendwie so ein Image sich aufzubauen, und da habt ihr wirklich echt einen coolen Job gemacht. Und wie habt ihr das, vielleicht kannst du da so ein bisschen Einblick geben, so in die Struktur. Also ihr habt einmal, klar, Familienunternehmen, dann habt ihr Global Player, aber es geht ja auch gerade um diese Vernetzung zu den Startups. Vielleicht kannst du da nochmal so drauf eingehen, wie dieser Dreiklang so funktioniert.
Ja, da fange ich am besten einmal vorne bei der Geschichte der Founders Foundation an, die Hinterland of Things ausrichtet, weil ich persönlich habe die ersten 1, 2, 3 Hinterlands auch nicht miterlebt und kann das auch nur wiedergeben. Aber grundsätzlich, die Hinterland of Things ist aus der Founders Foundation entstanden. Und die Founders Foundation ist eine Initiative der Bertelsmann Stiftung, die 2015, 2016 mal gesagt hat, okay, wir in Ostwestfalen haben einfach eine sehr, sehr große Bandbreite an etablierten Unternehmen, an Familienunternehmen, wirklich einen starken Mittelstand mit einer sehr hohen Wohlstandsdichte. Wir haben aber überhaupt gar keine Technologie, gar keine Startup-Szene. Kann es uns gelingen, in einer Region wie Ostwestfalen, Bielefeld, Gütersloh, Paderborn, Herford, Minden, kann es uns hier gelingen, so ein Startup-Ökosystem, wie wir es aus Berlin kennen, wie wir es vielleicht jetzt mittlerweile aus München kennen, zu begründen? Und wenn ja, wie geht das? Und mit quasi den finanziellen Mitteln dieser Bertelsmann Stiftung ist dann die Founders Foundation ins Leben gerufen worden und erstmal mit der Mission hingegangen zu sagen, wie schaffen wir es, hier in die Region Startups zu bringen? Und daraus sind verschiedene Education-Formate entstanden. Wir veranstalten eine Startup-School, so quasi Talente an das Gründen heranbringen. Ein Lab, wo die Teams tatsächlich bei uns auch co-worken und ihre ersten Lösungen präsentieren, in den ersten Kundenkontakt gehen, bis hin zum Accelerator, wo wir wirklich dann auch Teams helfen, die schon Product Market Fit haben, ihre erste Finanzierungsrunde zu closen. Und das Besondere bei uns ist, dass wir einfach gemeinnützig sind durch die Stiftungszugehörigkeit und dementsprechend auch keine Anteile an den Startups nehmen, also wirklich for the course das machen. Und das, glaube ich, ist ein großer USP im Gegensatz zu anderen Accelerator-Programmen und ist einfach in diesem Gedanken begründet, wir wollen Ostwestfalen-Lippe zukunftsfähig gestalten und den neuen Mittelstand ausprägen. Das ist so die eine Seite. Und dann kommt natürlich irgendwann so der Gedanke, okay, wenn du Startups ausbildest, brauchen die auch irgendwie Kunden. Und wer eignet sich besser als die großen Player, die großen Familienunternehmen, die großen, ja, fast schon Konzerne, die selbst bei uns in der Region sitzen. Wir reden über Oetker, Miele, Schüco, Goldbeck, Bertelsmann natürlich selbst, Vago, Melitta und Co. Also man kennt diese Marken, Teil wirklich B2C, Teil auch B2B. Und wie kriegen wir es hin, diesen Familienunternehmen, den Entscheidern dort, den Mitarbeitenden dort, diese ganze Story rund um Startups, rund um Technologie näher zu bringen. Herzlich willkommen auf einer Konferenz. Es eignet sich fast nichts besser als eine Konferenz, um wirklich diesen Austausch auf Augenhöhe zu erzeugen. Und das war der Grundgedanke. Und somit hast du eigentlich auch diese Frage, wer ist auf der Konferenz, glaube ich, ganz gut erschlagen, weil du auf der einen Seite wirklich diese Technologie, diese Startup-Szene hast, dann auf der anderen Seite die etablierten Unternehmen, die einfach davon lernen wollen, die den Benefit darin haben, dass sie lernen, was passiert eigentlich gerade in der Technologiewelt. Und dann hast du natürlich, wie du sie genannt hast, die Technologiekonzerne, die globalen Technologiekonzerne, die natürlich auch A, von den Startups lernen. Wir reden über M&A, wir reden über Incubation, wir reden über Accelerator-Programme, die selbst die Unternehmen auf- und ausbauen. Und wir reden natürlich auch über den Kundenzugang, der über so eine Konferenz gewährleistet wird. Und das ist eigentlich so, das sind so die drei Interessensgruppen neben Investoren, die natürlich auch nach interessanten Startups suchen, die auf der Konferenz zusammenkommen. Und es ist wirklich dem Zutun des ganzen Teams in den letzten Jahren zu danken, dass wir mittlerweile eben auch eine Bandbreite an wirklich globalen Playern auf der Konferenz begrüßen dürfen und damit natürlich auch irgendwo eine Art Leuchtturm sind, weil du hast gesagt, Bielefeld ist sonst nicht so prädestiniert, diese Tech-Player zu beheimaten.
Ja, und was ich auch spannend fand, dass ihr so in den letzten zwei Jahren das sehr stark auch digitalisiert habt, beziehungsweise ein Ökosystem drumherum gebaut habt. Also jetzt nicht nur jetzt, oder ihr hättet ja auch euch in den Winterschlaf setzen können und sagen können, okay, dann ist irgendwann ist die Konferenz mal wieder, sondern ihr habt wirklich viele Dienstleistungen, die ihr auch als Support drumherum auch anbietet im Beratungsbereich, im Workshop-Bereich. Und das finde ich halt auch echt sehr cool, wie ihr aus so einem, sage ich mal, erst Idee an Konferenz Modell, dann halt viele, viele weitere Services drumherum gebaut habt.
Ja, ist, glaube ich, ähnlich wie bei euch, so dieses Learning, wenn das Kerngeschäftsmodell vielleicht nicht mehr in der Art und Weise funktioniert, wie man sich das mal angedacht hat, jetzt durch den externen Schock Corona, dann muss man kreativ werden und dann fängst du natürlich an zu überlegen, wie kannst du die Mission, also den Mittelstand zu nachhaltiger Transformation zu enablen, wie kannst du der anderweitig gerecht werden, und daraus entstehen mehr und mehr Formate, wobei man auch sagen muss, wir sind noch in einer Brainstorming-Phase, wir erkunden das gerade, wir lernen gemeinsam mit unseren Partnern zusammen und gucken, wo geht einfach der Bedarf hin, wo entwickelt sich auch die technologische Reise hin und wie können wir als Plattform dort unterstützen.
Ja, was mich interessiert, du bist sehr stark in dem Web3-Thema, da habe ich dich ja auch, wie gesagt, so das erste Mal so richtig aufgespürt und hast dort wirklich eine sehr starke Meinung, bist da auch wirklich vorne mit dabei, wo du das Thema auch ein Stück weit treibst. Ich habe so das Gefühl, es ist ein Leidenschaftsthema auch von dir geworden. War Web3 und daran angeschlossen Metaverse 2020 ein Thema auf der Konferenz?
Vielleicht in irgendwelchen Kaffeegesprächen an der Bar mit so einem kleinen Witz verbunden, aber definitiv noch nicht auf der Agenda der Unternehmen oder selbst auf unserer kuratierten Agenda. Nee.
Also guck mal, selbst bei den Megatech-Konzernen noch ein zumindest vielleicht internes im War Room Thema, aber nicht auf der Bühne.
Definitiv. Und wir sehen es jetzt auch natürlich. Wir sprechen mit unseren Partnern und sprechen natürlich an, okay, was sind so die Themen, die euch beschäftigen? Und du hörst es auch immer wieder raus. Ja, Blockchain, Web3, NFTs und Co. natürlich auch getragen durch den gegenwärtigen Hype. Aber auch alles noch sehr in den Kinderschuhen. Also wirklich nur zu sagen, ja, wir gucken da gerade, wie wir uns positionieren. Wir gucken gerade, welche Initiativen wir auch wirklich preisgeben, welche wir verkünden und wie wir da vorgehen. Also es ist noch wirklich so diese Storming-Phase, wenn man so möchte. Also wir sind noch voll auf der grünen Wiese.
Was reizt dich an dem Thema? Oder vielleicht, bevor wir da einsteigen, nochmal, weil wir das immer wieder so eine Begriffseinordnung, also Web3 ist immer schnell gesagt, liest man auch bei LinkedIn speziell, wenn man zwei Artikel in die Richtung geliked hat, dann der Algorithmus tut sein Übriges, dann liest man es oder kommt man nicht mehr dran vorbei. Vielleicht kannst du den Zuhörerinnen und Zuhörern, weil ich das immer wieder höre, so was ist das eigentlich genau und was ist eigentlich der Unterschied, jetzt selbst im Handelsblatt der Kommentar war, okay, ich wusste gar nicht, dass es ein Web2 gibt, jetzt gibt es schon Web3. Vielleicht kannst du da mal so eine Einordnung aus deiner Sicht, was ist für dich das Web3 und wie grenzt es sich zu dem Web 1 und 2 ab?
Ja, ich finde es spannend, dass du so sagst, auf LinkedIn, wenn du wirklich zwei Artikel dazu geliked hast, dann hast du das Gefühl, die ganze Welt dreht sich nur noch um das Web3, also ist voll gefangen in der Bubble, Algorithmen funktionieren also. was ist das Web3? Ich finde eine Definition von Patrick McCormick ganz spannend, Not Boring Capital aus den USA, der sagt, Internet owned by the users and builders orchestrated with tokens. Heißt, wir legen das Eigentum der Dienste und der Dinge, die im Web passieren, in die Hände derjenigen, die es auch wirklich machen und orchestrieren diesen ganzen Geschäftsverkehr über Tokens. Das kann dann so aussehen, dass beispielsweise ein Substack mittlerweile als primäres Tool für E-Mail-Marketing genutzt wird und vielleicht nicht mehr über einen Twitter kommuniziert wird, nicht mehr über einen Facebook kommuniziert wird, weil ich bei Facebook, sobald ich ein Bild hochlade, sobald ich meine Texte dort hochlade, meine Rechte abtrete. Und bei Substack wäre es zum Beispiel so, dass du immer noch Eigentümer bist und gar nicht auf diese Plattform vertrauen musst, dass diese letztendlich für dich die Ausspielung übernehmen und es quasi bei dir gelagert ist. Und das Ganze kannst du, diesen ICO-Hype, den es 2017, 2018 sehr stark gab, aber jetzt den ganzen Hype auch um NFTs, sind ja auch Tokens am Ende. Und das kannst du eben mit solchen Tokens orchestrieren. Und diese funktionieren letztendlich als Währung und als sicherlich auch Vertrauensmechanismus, so wie es wie Geld in der realen Welt kennen. Und ich glaube, zum einen diese Orchestrierung durch Tokenisierung und zum anderen auch diese Verteilung des Eigentums im Internet sind zwei Dinge, die ganz klar vom Web 2 abzugrenzen sind. Das einzuordnen ist, Web 1 wird ja so als Anfänge des Internets bezeichnet. Alles war irgendwie dezentral und es gab irgendwie verschiedene Services. Niemand hat so richtig als Big Player gewonnen, sondern es wurde erstmal genutzt, um sich zu informieren. Das war so die Kernfunktion.
So klassische, sag ich mal, die Visitenkarte im Netz ist so, genau, ein Stichwort. Oder halt, keine Ahnung, jetzt war Spiegel Online. Also ich kann eigentlich nur lesen und sonst aber nicht wirklich dran teilhaben.
Genau. Und dann im Web 2 kann ich dann auch auf einmal kreieren und da kommen dann Player wie Facebook, Amazon, Google sicherlich. Ich kann bei Facebook meinen eigenen Artikel hochladen. Ich kann bei Amazon E-Commerce selbst betreiben. Ich kann mich bei Google listen lassen. Das heißt, ich kann mithilfe dieser zentralisierten großen Services irgendwie auch im Internet kreieren. Problem dabei aber, alles ist wirklich zentral bei diesen Unternehmen gelagert. Und das Ganze versucht jetzt, das eben beschriebene Web3 aufzubrechen und dafür zu sorgen, dass die Ownership erstmal wieder verteilt wird und dass wir Tokens letztendlich als Orchestrierungsinstrument nutzen. Ich nehme im ganzen Kontext bewusst nicht das Wort Dezentralisierung in den Mund, das ja auch häufig mitschwingt beim Thema Web3. Ja. Wir sagen, alles ist dezentral. Ja. Sven Schmidt hat im OMR-Podcast auch sehr drüber gewettert. Und ich glaube, man muss in dieser ganzen Web3-Thematik auch nicht Dezentralität über alles stellen, sondern Dezentralität ist quasi einfach nur das Gegenteil von Zentralität. Nichts ist gut, nichts ist schlecht. Und es ist die Frage, in welchen Use Cases ist eine gewisse Zentralisierung einfach sinnvoller, weil es schneller geht, skalierbarer ist. Und in welchen Use Cases ist eine Dezentralisierung sinnvoll, weil es zum Beispiel den Vertrauensmechanismus, wirklich die Sicherung von Daten ganz anders angeht. Und deswegen das vielleicht noch als kleiner Nachtrag. Ja. Natürlich reden wir im Web3 über Dezentralisierung. Ich glaube, es ist aber nur eine Ausprägungsform.
Ja, ich glaube, man gerade bei so komplexen Themen neigt man immer sehr schnell in so eine Schwarz-Weiß-Richtung, ja, oder hält sich an, ja, an so Begrifflichkeiten und findet dann da irgendwie Argumente oder warum das dann nicht so gut ist. Ich hatte auch letztens einen Link gesehen, wo gesagt wurde, okay, Dezentralisierung, aber dann ist zum Beispiel beim Thema NFT, dann wird es bei OpenSea gehostet und das ist dann wieder zentral und da macht das ja alles gar keinen Sinn. Und ich glaube, genau was du sagst, finde ich auch gut, die Einordnung, dass man das nicht immer so pauschal sagen kann, sondern es geht ja auch vor allen Dingen um das Thema des Miteigentums und des Mitbesitz. Und da nochmal das Beispiel, was man da immer wieder auch hört und was, glaube ich, auch sehr gut nachvollziehbar ist, dass man, wenn man zum Beispiel in einem Computerspiel irgendwo seinen Avatar ausstattet mit Skins oder mit Textilien oder mit neuen Features, dann kauft man dort über die sogenannten In-Game-Payments zahlt man dann und kauft sich Tools. Und Aber gehören tut es eigentlich dem Zentral, dem Hersteller des Spiels. Und sobald er entscheidet, okay, es kommt jetzt Version 5 raus, dann ist es halt wieder bei Null. Und du hast als derjenige, der dann gespielt hat, als der das Geld auch bezahlt hat, keinerlei Rechte an dem, was du da machst. Und das ist der große Unterschied eigentlich zum Web 3 in meiner Sicht, dass man dort dann sagt, okay, das gehört mir. Das ist auch eindeutig über die Blockchain nachvollziehbar. Und ich habe damit auch natürlich ein Anrecht darauf und es kann kein anderer nutzen. Und dann kommen wir zum Metaverse-Thema. Dann idealerweise kann ich das dann auch weiter nutzen oder mitnehmen zu anderen Spielen oder anderen Anwendungen. Da kann ich dann mein Avatar zum Beispiel mitnutzen. Ja. Würdest du es so? Also
ja, und ich finde, es ist auch spannend, was du sagst. So, dahinter steht ja eine Vision. Und dahinter steht ja die Vision, dass wir alle Mit-Owner dessen werden, was wir im digitalen Raum tun und das eben durch Tokens orchestrieren können. Im Gegensatz zu, ich gebe all meine Daten und all meine Doings an einen großen Tech-Konzern und kann im besten Fall Aktien von denen kaufen, wenn ich da irgendwie von partizipieren möchte. Und bei all der Diskussion um die Technologie, wie sie gerade ist, du hast OpenSea in den Mund genommen, ich glaube, OpenSea ist halt eben auch nicht das beste Beispiel, um das Web 3 zu beschreiben, ist auch von amerikanischen Wagniskapitalgebern finanziert ist, eine riesen Success-Story, aber die nehmen natürlich auch den Hype mit und profitieren davon monetär, also es ist nicht wirklich true Web3-Thinking. Aber ich glaube, man sollte in der aktuellen Diskussion, das versuche ich zumindest mal, diese aktuellen Use Cases auch stückweise auszublenden und gemäß dem Motto so Technology follows Vision und mich eher auf die Vision zu konzentrieren, was ginge eigentlich, wenn wir alle Teil des Internets besitzen würden, was würde das machen mit Verteilungsmechanismen, mit Bildung, wie können wir im digitalen Raum partizipieren und das viel mehr in den Vordergrund zu stellen, sozusagen, es gibt ja nur eine oder zwei APIs, wie ich auf die Blockchain zugreifen kann und deswegen ist es also nicht dezentral. Ja, Technology follows Vision im Best Case.
Wie sieht deine Vision vom Web 3 aus? Also wenn du jetzt mal so ein Bild skizzieren willst, gucken wir mal ein paar Jahre nach vorne, wo würdest du sagen, wo liegen wirklich die fundamentalsten Änderungen oder auch Stärken von Web 3, wenn du sagst, okay, wenn wir da hinkommen, dann wäre schon viel geschafft.
Ja. Ich glaube, wir reden ja im Web3-Kontext auch immer über die verschiedensten Abkürzungen. Wir reden so über ETH, also ETH, wir reden über DAO, wir reden über NFT und keiner weiß, was das alles irgendwie wirklich bedeutet. Und ich möchte auch gar nicht so sehr vielleicht auf die einzelnen Dinge reingehen, sondern so das, was für mich dahinter steht, erwähnen. Und das ist so eine Ökosystem-Denkweise. Also wir haben es eben schon im Kontext der Faunus Foundation, der Hinterland of Things genannt. Es geht darum, ein Ökosystem zu orchestrieren. Und ich glaube, diese ganze Denkweise Ökosystem hat unabhängig jetzt auch von dem Web3-Thema Einzug erhalten in die Unternehmenslandschaft. Und ich glaube, dass das Web3 mit der Blockchain-Technologie und allem, was mit all den Abkürzungen, die damit einhergehen, auch die technologische Infrastruktur für diese Ökosystem-Denkweise bieten können. Das heißt, wir haben wirklich durch Tokens eine Währung geschaffen, wie wir im digitalen Raum vertrauensvoll miteinander kommunizieren können. Hätten es mit DAOs geschaffen, dezentrale Organisationen im digitalen Raum zu bilden und vielleicht auch in der realen Welt zu bilden, die das ganze Problem von zentralisierten Unternehmensstrukturen, wie wir sie in der realen Welt gerade kennen, erschlagen würden. Wir können Besitz digital auch wirklich zu einem realen Besitz machen durch NFTs. Und das alles zielt darauf ab, dass wir in einem Ökosystem viel effizienter zusammenarbeiten können. Wir können viel vertrauensvoller interagieren, weil wir Daten zum Beispiel über die Blockchain absichern können. Wir können durch die Tokens, wie gesagt, Vertrauen systematisieren und dadurch einfach diese Ökosystem-Denkweise, die so nach und nach jetzt auch in etablierten Unternehmensstrukturen ankommt, auch auf eine technische Infrastruktur bringen und damit den Austausch, die Beziehung, den Glue zwischen verschiedensten Playern wirklich auch ausbilden. Und deswegen glaube ich, overall ist das Web3 oder die Blockchain die Möglichkeit, wirklich ein ökosystemzentriertes Wirtschaftsmodell zu enablen.
Okay, und Ökosystem in dem Kontext auch ein Stück weit gleich Community? Kann ich das so vergleichen oder geht es erstmal bei dem Ökosystem jetzt nur um Wirtschaftlichkeit? Weil in diesem Web3-Umfeld das Thema Community ja immer wieder kommt und auch eine ganz hohe Bedeutung hat, weil viele Projekte oder auch die DAOs natürlich ein Stück weit nur mit Communities funktionieren. Hängt das direkt da dran? Wäre ja jetzt auch wieder so ein Link zu eurer Konferenz, weil ohne eine Community, ohne die Menschen, die da hingehen, würden wahrscheinlich auch die großen Tech-Konzerne nicht kommen und die Familienunternehmen hätten dann irgendwann vielleicht sagen, es bringt dann doch nichts, Versuch gescheitert. Kann man das, gehört das unmittelbar nebenhin oder ist das eine quasi Konsequenz daraus?
Ich glaube, es gehört unmittelbar zusammen und ist eine ganz, ganz wichtige Facette dessen. Ich glaube, du hast so diese persönliche, also diese Community-based Perspektive auf Ökosysteme. Du hast gleichzeitig eine prozessuale, also wirklich Wertschöpfungsketten, ganzheitlich zu denken über verschiedenste Akteure. Du hast sicherlich auch eine kulturelle. Wie kann ich diese Denkweise überhaupt initiieren, was wiederum Rückschlüsse auf diese persönliche Ebene der Communities hat. Und so, glaube ich, kannst du diese Ökosystem-Denkweise auf ganz verschiedenen Ebenen denken. Aber wie bei allem, wie es bei Unternehmen heute ist, wie es in unserer Kultur ist, wie es auch bei Kunden ist, die Menschen stehen im Zentrum. Und deswegen glaube ich, dass die Community letztendlich diese Ökosystem-Denkweise durch die verschiedensten Mechanismen, DAO, NFTs, wo auch ja die Communities im Kern stehen, und auch Tokens allgemein, also Fungible Tokens, dass die das Fundament sind letztendlich, um darauf diese höheren Ebenen, die ich angesprochen habe, aufzusetzen.
Ja, man merkt, wie tief du da drin bist und wie du für das Thema brennst. Und wie gesagt, ich kann es sehen, die Zuhörer und Zuhörer können es nur hören. Du hast hier weder was zum Ablesen noch irgendwas, kommt wirklich aus deinem Know-how oder aus dem Antrieb. Jetzt stelle ich mal, du bist ja sehr gut jetzt vernetzt in der Region und gerade die Familienunternehmen hast du angesprochen, aber wie viel dieser Unternehmen sind jetzt hier auf dem Weg, wenn du sagst, ich habe genau das, was ich dir jetzt gesagt habe, ich denen auch schon alles gesagt, die machen das auch schon alles. Oder ist es eher so, okay, was du sagst, die gucken jetzt erstmal, recherchieren. Wie ist so dein Empfinden? Wo steht die Industrie mit diesen Themen?
Ja, super spannende Frage, weil über all das, was wir gerade reden, sprechen wir natürlich tatsächlich auch sehr, sehr häufig. Und dieses Wort Ökosystem ist teilweise schon so ein Running Gag bei uns geworden, weil es auch immer so diesen Anschein hat, du sagst es, aber keiner weiß so richtig, was es bedeutet. Und deswegen, glaube ich, sind wir noch etwas weiter davon entfernt, das wirklich auch auf alle Ebenen eines Unternehmens zu denken und zu adaptieren. Aber es gibt eben Anfänge. Und zum Beispiel durch die Founders Foundation und die Hinterland sehen wir auch täglich so diesen Samen in den Unternehmen oder allgemein in den Akteuren, mit denen wir zusammenarbeiten, zu sagen, ihr müsst miteinander kollaborieren. Kollaboration, Offenheit ist das Gebot der Zukunft. Das wird die nächste Welle der Wirtschaft bestimmen, weil nur so können wir auch Themen wie den Klimawandel etc. adressieren, was, glaube ich, über monetären Interessen auch stehen sollte. Und wir sehen diesen Samen. Und die Denkweise beginnt schon dahin, sich zu verändern. Wir treffen auf eine höhere Offenheit, wir treffen einen höheren Grad der Vernetzung und auch seine eigenen Learnings und vielleicht auch die Missgeschicke auch mal zu teilen, was es vielleicht vor 10, 20 Jahren nicht so in der Art und Weise gegeben hat. Und das heißt, es beginnt schon so langsam, diese Offenheit auch in die Kultur einzufließen, aber natürlich noch nicht in der Adoption, über die wie wir sie heute sprechen und vor allem auch nicht technologischer Natur.
Ja, ich finde es, wie gesagt, nachvollziehbar, wie du es sagst. Und was ich hier wieder so spannend finde, und da rattert es schon wieder in meinem Kopf, du bist jetzt noch, gehörst zur jungen Generation, nicht? Das ist im Vergleich zu mir. Und du redest da so klar drüber. Und normalerweise kennt man das so, dass eigentlich die ältere Generation dann genau so, wie du jetzt sprichst, sehr bedacht, sehr erklärend, dass man das der jungen Generation mitgibt und sie geht dann ihren Weg. Und hier ist ja wirklich ein kompletter Change. Also die junge Generation, die sowas, das war bei der letzten Folge auch mit Timo Springer und Max so, dass das ja immer viel aus dem Gaming-Bereich inspiriert ist, dass dieses Ganze, dass es irgendwie gelernt ist, also schon nicht Digital Native, sondern irgendwie schon Gaming Native oder Web3 Native, wie auch immer man es benennen will, aber finde ich hochgradig spannend. Und da komme ich genau zu dem, was ich eingangs schon sagte, zu dem Punkt, wo ich ja auch ganz hellhörig geworden bin, wie du einen wunderbaren Artikel bei LinkedIn, der lohnt sich wirklich immer zu lesen, geschrieben hast, wurdest du ja wirklich auch ein Stück weit mit einem Generationskonflikt schon fast beziffert hast. Ich würde es mal so einmal zusammenfassen, wie ich es verstanden habe, und dann kannst du erklären, wie du es gemeint hast. Ich nehme da mit, dass du einmal sagst, so überspitzt gesagt, okay, die junge Generation baut sich hier nur auf, ist in einer Welt unterwegs, die alte Generation, die Eltern nicht verstehen. Ja. Das ist schon immer, sage ich mal, das Fundament schon in den letzten 50, 60 Jahren schon immer gewesen, dass die junge Generation etwas macht, was die Älteren weder weder verstehen noch gut finden, dann sind sie noch relativ unkontrollierbar in den Raum, weil es ist selten, dass man seine Eltern irgendwie auf einmal bei OpenSea oder bei Discord sieht oder bei OpenSea aufs gleiche NFT irgendwie bietet. Sprich, man ist da noch relativ alleine unterwegs. Dann hat man im Discord so eine Community, einen Freundeskreis, die ja auch so ein bisschen an der einen oder anderen Seite mal, man weiß nicht so genau, ist irgendwie ein Pseudonym und irgendwie so ein bisschen nicht so ganz transparent. Und das alles hat irgendwie Analogien zu, wie es immer schon war. Und das fand ich extrem spannend, weil ich mir dann gedacht habe, eigentlich hat er total recht. Und wenn ich mich jetzt mal ein paar Jahre zurück versetze, dann würde ich sagen, ich hätte es, glaube ich, auch mega abgefeiert und hätte es mega cool gefunden. Und meine Eltern hätten es auf gar keinen Fall verstanden. Und das ist doch eigentlich genau an dem so ein Punkt sind wir. Aber vielleicht kannst du es nochmal, du bist der Verfasser dieses Artikels. Was waren so deine Ideen? Und dass du da nochmal so eine Einordnung kannst, ob da so meine Interpretation passt.
Ja. Ganz witzige Nebengeschichte. Ich habe meinen Eltern letztes Jahr zu Weihnachten ein NFT geschenkt. Das hat für sehr viel Unverständnis gesorgt. Also, was soll ich denn damit? Also,
hat er uns nicht mehr lieb, es war nur ein JPEG.
Das hat auf jeden Fall dafür gesorgt, dass wir eine angeregte Diskussion beim Essenstisch geführt haben. Also, wenn jemand mal so soziale Interaktion mit seiner Familie stimulieren möchte, dann sind NFTs eine sehr gute Möglichkeit. Nein, was ist im Endeffekt genau wie du sagst? Wo kommt das her? Also, ich habe nach meinem Abi relativ klassisch in so einem Familienunternehmen, mittelständischen Unternehmen gearbeitet. 600 Mitarbeitende und wirklich in einem sehr traditionellen Business und da wirklich auch eine Ausbildung durchlaufen, die verschiedensten Bereiche kennengelernt und immer so war diese, ja, das haben wir so, das machen wir so und das geht so. Und ich sag mal, das ist auch wichtig, diese Denkweise und diese Erfahrung mitzubekommen, aber ich habe mich immer so ein Stück weit auch gehemmt gefühlt und gesagt, wieso sagen die mir, wie das geht? Ich will das selbst erfinden, also ich will selbst herausfinden. Und dann habe ich irgendwann einen Switch gemacht, bin zur Hinterland gegangen und habe erstmal gelesen und erfahren, was es bedeutet, mich also auch mehr mit digitalen Themen zu befassen und mich auch mehr damit zu beschäftigen, was vielleicht die nächsten 5 bis 10 Jahre diktiert und was nicht die letzten 20 Jahre diktiert hat. Und auf einmal hat das so einen Switch gemacht, anstatt dass mir, wie in meiner Ausbildung, in meinem Studium Menschen erzählt haben, so, wir machen das so, du schreibst das Angebot so und die Excel-Liste gilt es so zu pflegen, konnte ich auch auf einmal selbst so mitreden. Ich konnte eigene Modelle mit einbringen, hat wirklich auch gemerkt, dass das Wissen und die Denkweise, die wir vielleicht als digital native Generation mitbekommen haben, dass die eben auch wertvoll sind und eben auch Anklang findet in den unternehmerischen Prozessen, heute und auch vor allem in der Zukunft. Und daraus ist so dieser Gedanke entstanden, ist es nicht schon immer das Ziel einer jungen Generation, von jeder Generation, von Up-and-Coming-Generation gewesen, die Wirtschaft und die Arbeitsumfelder nach eigenen Maßstäben mitzuprägen. Also warum arbeiten wir heute in zentralisierten Unternehmensstrukturen, die sehr streng hierarchisch geführt sind und sehr stark auch diszipliniert sind? Ist das nicht genau das, wie unsere Vorgängergeneration die Wirtschaft haben wollte und womit wir uns jetzt einfach konfrontiert sehen? Und haben wir als Generation, ich bin jetzt 24, haben wir als Generation nicht ganz andere Ideale, die wir verfolgen wollen? Wollen wir vielleicht nicht eher eine demokratischere Unternehmenswelt? Wollen wir nicht eine dezentralere Unternehmenswelt? Weil das auch damit einhergeht, wo wir überall arbeiten können, was sicherlich auch ein Kernverlangen der jungen Generation ist, dort eine höhere Flexibilität und Freiheit zu haben. Und sind das nicht all die Werte, die uns eigentlich ausmachen und über die wir eigentlich nur sprechen, sie aber nicht wirklich in die Unternehmen reinbekommen? So, und mit diesem Status quo dann auf der anderen Seite diese technologische Entwicklung zu sehen, da kommt eine Technologie, die es ermöglicht, Dezentralisierung, Demokratisierung, Freiheit, Datentransfer in etwas loseren Konstrukten als streng hierarchisch geführten Unternehmen zu enablen. Und da hat das bei mir so Klick gemacht. Ich habe gedacht, okay, guck mal, da ist die Technologie und da ist das Verlangen unserer Generation, diese Werte auch in die Wirtschaft zu bringen. Warum bringen wir nicht beides zusammen? Also warum nutzen wir das Web 3 nicht als Spielwiese für uns, um den Spielplatz zu bauen, den wir uns selbst vorstellen? Und ich glaube wirklich, dass diese Technologie und die Umschwünge, die damit einhergehen, das belegen Zahlen des Fundings aus den USA und die Anzahl der Talente, die dort reingehen, ist das nicht eine ganz, ganz große Chance, die Wirtschaft und die Arbeitsplätze und teilweise auch die Gesellschaft nach den Maßstäben umzubauen, die wir uns selbst sowieso, die wir selbst haben wollen? Und ich glaube schon, dass es eine Riesenmöglichkeit ist und deswegen verstehe ich es wirklich so als Spielwiese für eine junge Generation mit dem Appell, da kann echt was richtig Cooles passieren, und wenn wir es eben so interpretieren. Und da schließt sich auch wieder der Kreis zu Technology follows Vision, weil wenn wir die Vision vorgeben, wer sagt denn, dass die Technologie das nicht können wird in 5 Jahren? Vielleicht kann sie es ja, wir müssen nur eben irgendwie dafür sorgen, dass wir die Vision vorgeben.
Ja, vielen Dank wirklich für diese Einordnung. Ich finde das wäre einfach faszinierend, einfach schön, mit dieses, ja, das so aus der Generation herauszuhören und wie klar ihr da seid und wie da auch wirklich so ein Mitbestimmungsrecht ist. Und ich finde, diese Argumente, die sind so einleuchtend und klar und waren genau in meiner Generation, als ich 24 war, genau, das war ungefähr die Zeit, wo ich mich selbstständig gemacht habe, war das auch der Antrieb, wirklich Veränderungen vorzuführen. Würdest du auch sagen, dass bei Chris Kuhls, der sich so ein bisschen kritisch auch zum NFT-Thema geäußert hat und sagt, da können wir unsere Zeit ja auch für andere Sachen nutzen, Stichwort Menschenrechte und Co. Und wo ich dann auch meinte, naja, das würde die junge Generation bestimmt auch machen, aber es ist vielleicht manchmal auch so die Ohnmacht, dass man eigentlich nichts verändern kann. Es gibt sehr eingefahrene Strukturen und jeder weiß, dass wenn Menschen irgendwo auf offener See ertrinken, das ist definitiv nicht gut. Es muss verhindert werden, aber es wird nicht verhindert. Und diese Ohnmacht an der Stelle, das nicht zu tun, beschleunigt solche Trends wie Web3, Mitbestimmung, Dezentralisierung dann in diesem Kontext. Und die junge Generation möchte darauf nicht mehr verzichten und möchte sich auch, das spielt Corona sicherlich auch eine Rolle, 2 Jahre lang doch recht für unsere demokratischen Verhältnisse sehr autoritär sagen zu lassen, was man wie wo machen kann, was die junge Generation, glaube ich, extrem trifft oder noch ganz anders trifft als wahrscheinlich mein Altersschnitt. Sind das so Sachen, so ein bisschen auch, Frust würde ich, ist glaube ich anders als früher, so ist nicht rebellisch oder so wirklich Wut, aber es ist so ein Stück weit irgendwie Ohnmacht in der alten Welt und jetzt die Chance, da liegt sie und die möchte ich jetzt auch greifen. Kann man das so, ist das ein Antrieb, kann man das so sagen oder sind die Beweggründe, glaubst du, eher anders gelagert?
Ich glaube schon, ein Stück weit. Ich denke gerade drüber nach. Ich glaube, in beiden Teilen ist es tatsächlich so, dass du natürlich aus dieser Ohnmacht versuchst, so den Ansatz zu finden, wie kann ich eigentlich nicht mehr in diese Situation gelangen? Wie kann ich eigentlich selbst dafür sorgen, dass wir in 5 bis 10 bis 15 bis 20 Jahren andere Umstände finden, die ich selbst mitgestalten kann? Das ist für mich ganz persönlich ein Ansatzpunkt. Und ich finde darüber hinaus den Punkt, den du davor gesagt hast, auch noch ganz spannend. Ich sag mal, verlassen wir uns auf die Themen, die wir nicht beeinflussen können, oder gehen wir an die Themen, die wir beeinflussen können, und sind NFTs jetzt der Hype, um alle Weltprobleme zu lösen? Nee, aber ich glaube, es ist einfacher, sich auf die Themen zu fokussieren, wo unser Einflussbereich einfach sehr, sehr groß ist. Und das ist zum Teil einfach das Thema Web3, weil wir digital nativ sind und es sicherlich am meisten und am besten treiben können. Und darüber das Vehikel zu finden, wirklich in eine Vollmacht statt der Ohnmacht zu kommen, um Themen zu gestalten. Natürlich löst das nicht die Probleme unserer Welt. Das ist nochmal ein ganz anderes Blatt, aber es gibt zumindest mal so den Ansatzpunkt, so dieses, wir können doch was machen, wir haben die Möglichkeit zu gestalten und das mit in die Zukunft zu tragen und darüber vielleicht über Umwege diese Probleme, von denen du am Anfang gesprochen hast, auch zu lösen.
Ja, und wenn man das mal so jetzt wirken lässt und dann den nächsten Schritt wieder nach vorne schaut in die Businesswelt, War for Talent sehe ich hier, also sprich, gerade Web3, Blockchain, Krypto, NFT, Metaverse, also 3D-Virtualisierung. Das sind natürlich extrem auf der einen Seite technologisch, sage ich mal, Fachkräftemangel, mal so ganz nüchtern betrachtet. Und auf der anderen Seite aber auch, wenn man dich jetzt hier auch hört und gesellschaftlich, Thema New Work, also strukturell, weil ich sag mal, das ist, ja, glaube ich, so wie du es siehst, total nachvollziehbar, aber der Alltag sieht in vielen Unternehmen doch ganz anders aus. Was glaubst du, was diese Entwicklung jetzt so wirklich für, oder das werdet ihr wahrscheinlich auch in euren Themengebieten sehr oft besprechen, aber wie wirkt sich das jetzt auf den Arbeitsmarkt aus und was hat das für Konsequenzen?
Ich glaube, das ist auch da wieder vielfältig. Ich glaube, die eine Seite ist erstmal, dass es etablierte Unternehmen immer schwerer haben, mit diesem Fortschritt der Technologie standzuhalten, weil einfach florierende Unternehmen aus den USA beispielsweise viel bessere Eintrittsmöglichkeiten in den Job geben, sei es jetzt per Gehalt oder auch einfach, weil sie rund um das Thema hybrides Arbeiten, Remote Arbeiten viel weiter vorne sind. Das heißt, ich glaube, das ist schon mal etwas, dieser technologische Fortschritt, der sich dann im Web3 manifestiert, den erstmal Schritt zu halten, ist schon mal die erste Hausaufgabe. oder die erste Aufgabe, die etablierte Unternehmen haben. Und das beschleunigt sich natürlich auch sukzessive. Das heißt, wer jetzt noch nicht angefangen hat, der wird den Anschluss tendenziell noch schneller verlieren als vor 5 Jahren. Ich glaube, das ist so eine ganz wichtige Perspektive in der Sache. Und das zweite ist für mich auch eine immer stärker werdende Bildungskonzentration. Das heißt, auch hier wieder die Beschleunigung des technologischen Wandels führt ja dazu, dass unsere Curricula in Universitäten, in Schulen immer schneller veraltet sind. Ich glaube, im Vorgespräch darüber gesprochen, lediglich die Frankfurt School in Deutschland hat, glaube ich, schon Blockchain Master aufgesetzt. Und das ist eine tolle Initiative. Gleichzeitig ist natürlich auch die Sache, das ist ein Phänomen der Tech-Elite, aber wer kann sich die Frankfurt School Master leisten? Und wir müssen nicht schaffen, das zu demokratisieren, also das Wissen dann auch in Schulen zu bringen, öffentliche Universitäten zu bringen, dann wird diese Bildungskonzentration noch weiter steigen. Und jetzt aus Unternehmensperspektive gesprochen, wenn ich nicht selbst die Initiativen habe, um dagegen zu wirken, über Umschulung, über Weiterbildung, Upskilling, dann habe ich dort das nächste Problem und dann muss ich dieses Thema New Work und War for Talents ja auch vielleicht für mich irgendwie mal anders angehen, weil mit den bestehenden Methoden einfach, ich gehe auf den Arbeitsmarkt, schalte bei Stepstone eine Anzeige und Co., könnte es tatsächlich schwierig werden. Ich glaube, das sind so zwei wichtige Perspektiven. Und die dritte, und jetzt kommt wieder so der Schulterschluss zwischen Technologie und Kultur, ist auch eine wachsende Demokratisierung in Unternehmensstrukturen. Die Unternehmen, die es hinbekommen, Hierarchien flacher zu gestalten, Kommunikation wirklich zu demokratisieren, dezentraler zu gestalten und auch die Arbeitswelt, also wo sitze ich wirklich, zu demokratisieren und das über eine ganze Welt oder über Europa möglich zu machen, die haben einen deutlichen Vorsprung gegenüber denen, die noch sehr zentral und hierarchisch geführt sind. Und das ist so dieser interne Change, der neben diesen externen Faktoren wie Bildungskonzentration und wie diesem wachsenden War for Talents allgemein, wie dem entgegengewirkt werden kann. Das ist so ein innerer und so ein äußerer Faktor. Und all das führt dazu, dass New Work tatsächlich mehr als ein Buzzword geworden ist. Und ich glaube, viele Unternehmen sich jetzt schon damit beschäftigen und in Zukunft noch stärker beschäftigen werden müssen.
Ja, ich glaube, New Work war lange Zeit eher so das architektonische Thema, also wie ist jetzt eine Büroorganisation angeordnet, räumlich, welche Schreibtische gibt es oder gibt es Kommunikationsinseln oder Großraumbüro versus Einzelbüro, und jetzt ist es, glaube ich, eher ein Synonym für Einstellung oder Arbeitsmethodik an der Stelle. Wahrscheinlich war es das schon immer, aber es war in der Wahrnehmung, hat man eher gesagt, okay, wir machen das jetzt ein bisschen schön hier, ja. Und alles andere gucken wir da mal, da wird sich von alleine irgendwie regeln, und gerade auch dort wieder durch die Pandemie getrieben, die Leute sitzen eher im Homeoffice, und es ist für viele Unternehmen auch einfach schwer, dass die Mitarbeiter wieder ins Unternehmen kommen und dass sie wieder zurückkommen, weil man ja dann die Sinnfrage stellen muss, warum soll ich da eigentlich hinkommen? Und wenn da noch irgendwelche Hierarchien sind, die mir irgendwie ein Arbeitsklima schaffen, was ich nicht gut finde, dann muss man mich entweder dahin zwingen, und wenn es freiwillig ist, dann komme ich idealerweise nicht.
Ja, ich glaube, der Kleber hat sich verändert. Also wie halte ich Personen an Unternehmen? Das waren früher vielleicht genau diese Benefits, Büro, Firmenwagen, gute Gehaltsstrukturen. Das war der Kleber damals, und der Kleber heute sind eben genau diese Themen. Vielleicht eine eher demokratische Kultur, dezentral könnte man auch sagen. So intrinsische Motive wie Mitbestimmung, wie Eigenanreize schaffen, wie wirklich auch gestalten zu können. Und ich glaube, das wird immer mehr zum Synonym von New Work, als tatsächlich so diese oberflächliche Frage, ich sag mal, lange weiße Flure versus Kicker im Raum.
Ja. Das ist, glaube ich, ja, ein Hygienefaktor maximal. Ja. Was glaubst du, wie wird sich das so hinentwickeln, wenn man jetzt mal schaut, glaubst du, dass die Unternehmen da Schritt halten können und dass sie das verstehen und dann wirklich auch Maßnahmen ergreifen, oder sagst du so ein bisschen sorgevoll gucke ich nach vorne, es muss doch schon wirklich fundamentaler Change passieren, und so richtig hat man das Gefühl, ist es noch nicht angekommen, und irgendwann wird es vielleicht dann ja wirklich dann eng oder einen Knall geben. Also wie würdest du es so einschätzen? So sage ich mal, so der nächste Blick, glaubst du, dass das in Summe angekommen ist schon?
Ich glaube, und das ist wirklich die Erfahrung aus den Formaten, die wir auch mit der Hinterland of Things machen, dass das Thema tatsächlich auch schon im Kern von Organisationen angekommen ist, weil die Themen rund um Employer Branding, wie gestalte ich meine Arbeitskultur, wie incentiviere ich Mitarbeiter, wie bekomme ich junge Mitarbeitende, die stehen wirklich schon im Kern, ich sag mal, des unternehmerischen tun's. Und dort sind die unsere Partnerunternehmen zumindest auch sehr gewillt, an Workshops, an Austausch teilzunehmen, was ja wiederum zeigt, dass sie dort interessiert sind und bereit sind, ihre Ressourcen zu investieren. Wenngleich, das ist die Einschränkung, natürlich der Markt irgendwie darüber entscheiden wird, wie schnell oder ob es schnell genug ist. Und wenn wir eben diesen wachsenden technologischen Fortschritt sehen, der mehr Leute in die Technologiewelt vielleicht bringt, weil dort bessere Arbeitsplätze herrschen, der vielleicht auch mehr Leute, junge Leute in die Selbstständigkeit bringt, weil einfach dort größere Möglichkeiten herrschen, sich zu entfalten, dann wird das natürlich für eine Beschleunigung sorgen. Und dann ist die Frage zu stellen, sind die etablierten Unternehmen schnell genug? Let's see. Aber der Anreiz ist auf jeden Fall da. Und ich glaube, dass sich auch Unternehmen, das ist ein ganz persönlicher Gedanke, auch nochmal diverse aufstellen müssen, was so diesen War for Talents angeht. Weil nehmen wir mal einfach das Beispiel DAOs. DAOs ermöglichen eine internetnative Organisation, die demokratisch geführt ist, von unterschiedlichsten Individuen. Und ich kann quasi in verschiedenen Interaktionsgraden an einem DAO teilnehmen. Und DAO ist ja Decentralized Autonomous Organization. Ich kann entweder, ich sag mal so als CEO, muss es zu vereinfachen zu sagen, oder ich bin einfach nur Contributor, also ich trage nur irgendwas bei. Also ich kann in verschiedenen Formen daran teilnehmen. Und ist das vielleicht sogar die neue Form von Unternehmen? Und würde das vielleicht sogar auch den Fachkräftemangel in gewisser Weise lösen, wenn zum Beispiel ein etabliertes Unternehmen sagt, ey, ich mache mein Digitalisierungsprojekt gar nicht intern, sondern ich lege das in einen DAO und bringe einfach nur die Menschen zusammen, die schon Skills in dem Bereich haben und löse das darüber. Dann erodiert die Frage, machen das meine Mitarbeitenden, muss ich dafür Mitarbeiter einstellen, habe ich dafür Agenturen oder Beratungshäuser, habe ich dafür Developer? Nein, du incentivierst quasi Leute, die in dem Themenbereich stark sind, über eine neue Organisationsform, die finden sich zusammen und lösen das Problem für dich. Und somit erodiert die Frage, muss ich Leute einstellen, beauftrage ich Agenturen und wie kann ich dieses Problem schnellstmöglich lösen? Und auch da kommen wir dann hin zu einer Ökosystemdenkweise, wo wir darüber sprechen müssen, wie können wir eigentlich Arbeitskraft bestmöglich verteilen, ohne in diesen Clustern, die wir alle noch kennen, ich bin angestellt, ich bin eine Halbtagskraft, ich bin eine Agentur, ich bin Externer, ich bin Freelancer, dass wir die mal weglassen und wirklich über Arbeitskraftverteilung sprechen. Und ich glaube, das könnte auch ein spannender Ansatz sein, diesem War for Talents zu begegnen, der wiederum dann auch das Web3 ermöglicht wird.
Ja, absolut. Also ich glaube auch, da sind so, aus meiner Sicht, wie ich das wahrnehme, so drei Säulen in Zukunft, glaube ich, einmal Weiterbildung der internen Mitarbeiter, dass man versucht, dort wirklich Schulungen, Workshops, Masterclasses aufzubauen. Dann, glaube ich, das Thema externe Partner, in welcher Form und jetzt nicht klassisch, okay, das ist mein Dienstleister, mein Lieferant, meine Agentur, weil das wird so nicht funktionieren, weil ich glaube, man braucht da eine sehr hohe Identifikation und sehr viel auch tiefes Know-how, um Geschäftsmodelle, Ökosysteme aufzubauen. Das heißt, ich glaube eher Partner, Beratungshäuser oder so, also so in diese Richtung Consultancies, die dann wirklich auch ein Verständnis für aufbringen und dann wirklich tiefgreifend Veränderungen herbeiführen. Und das Dritte und diesen Aspekt finde ich extrem spannendes DAO-Prinzip, das war ja auch in der Folge mit Timo und Max so, finde ich extrem spannend, weil es da ja auch sein kann, dass man als qualifizierter Mensch 3, 4, 5 DAOs angehörig ist und dort seinen Beitrag leistet und genau das so weg auch von klassischen Strukturen ich bin x Jahre dort und dann ist die nächste Karriereleiter dann da, das ist wahrscheinlich, auch wenn man jetzt für viele sagt, sehr abstrakt, viel zu visionär. Ich glaube, wenn man wahrscheinlich fast die einzige Möglichkeit, um dieses Problem langfristig irgendwie in den Griff zu haben und auch dort ein fundamentaler Change. Und ich glaube, das ist so in allem, was da so deutlich wird, stehen wir, glaube ich, an so einem Punkt, wo wir wirklich Veränderungen spüren. Und das, was wir die letzten 2 Jahre hatten, war viel Change.
Ja.
Aber im Kern war das so ein bisschen, sage ich mal, oberflächlich, ein bisschen neues, ein bisschen Farbwisch drauf. Und jetzt beginnt der wirkliche Change, jetzt beginnt die Veränderung. Das Gespür, das habe ich, also das spürt man auch. Vielleicht nochmal so abschließend persönlich so 1, 2 Fragen. Thema, was würdest du jetzt ein Unternehmen raten, wenn du sagst, so okay, ne, ihr steht jetzt, ne, es ist elementar, es ist offensichtlich, was für Herausforderungen wir haben. Was wären so mal so 1, 2 Maßnahmen, wo du sagst, so da solltet ihr euch mit beschäftigen? Also ist es klar, immer ins Thema Web3 einlesen, Metaverse mal, weil das nochmal so, das finde ich, das Prägnanteste gerade ist oder das Greifbarste noch, obwohl das auch sehr abstrakt ist. Was ist es überhaupt? überhaupt, aber irgendwie hat man doch ein Bild im Kopf. Was würdest du so generell im Unternehmen sagen, okay, was muss ich jetzt so tun, wenn ich das jetzt höre? Denk mir, oh cool, da verändert sich was. Ich möchte jetzt irgendwie mehr davon wissen. Klar, der kann jetzt bei dir oder bei uns anrufen, fragen oder uns über LinkedIn schreiben, aber wenn er sich selber mal informieren möchte, was können die Zuhörerinnen und Zuhörer da irgendwie was tun? Was würdest du empfehlen?
Ja, ich glaube, zuerst einmal ist es total, es ist aktuell ein Learning Race. Das heißt, erstmal selbstständig so diese möglichst viel aufzusaugen und ich glaube, das Wissen dann auch noch im Austausch zu multiplizieren, ist erstmal so das erste Sinnvolle. Also wirklich mit so Peer-to-Peer-Learning, sich in Gruppen zu begeben, in Community zu begeben, wirklich zu sagen, ich möchte für einen Teilbereich lernen, wie ich das adaptieren kann. Ich glaube, das ist die erste Stufe. Und dann auch erstmal, ich sag mal, so kleine Ruderboote ins Wasser zu schicken und zu gucken, was funktioniert. Häufig, wenn wir über die Zusammenarbeit von diesem digitalen Transformationsthema und etablierten Unternehmen sprechen, reden wir immer über so ein Schnellboot und so einen Tanker. Ja, der Tanker ist offensichtlich das etablierte Unternehmen und das Schnellboot ist irgendwie das Startup, was dann aufs Wasser geschickt wird, was viel wendiger ist und im Zweifel auch viel, viel schneller ist und den Tanker abhängt. So, aber vielleicht gilt es, dieses Bild auch zu erweitern und zu sagen, vielleicht gibt es ja auch Luftmatratzen und kleine Ruderboote und kleine Kanus und vielleicht gibt es dann auch einen Hubschrauber, mit dem ich mal rauszoome und nach oben fliege und mir überlege, habe ich meine Flotte eigentlich, steuern die alle in die richtige Richtung? Und ich glaube, das Mindset anzunehmen und diese Offenheit anzunehmen und wirklich mal divers eine Flotte aufzustellen, entlang in Themenbereichen, vielleicht New Work, digitale Transformation des Geschäftsmodells, digitale Transformation der Organisationskultur und der Wertschöpfung, das als Flotte zu denken in verschiedenen Maßen des Risikos, wirklich von Luftmatratze, kleines Risiko, kleiner Impact, bis hin zu, ich setze ein Schnellboot auf, großes Risiko, großer Impact, das umfangreicher zu denken und sich nicht so zu scheuen, zu sagen, ich muss jetzt direkt irgendwie wie die ganz Großen anfangen, M&A betreiben, selbst ein Startup kaufen, was auch immer, sondern das eher ganzheitlich zu denken. Ich glaube, das ist das zweite Stück, um diese Hürde der Angst davor zu nehmen. Weil aktuell in dem Space natürlich auch niemand weiß, wo es hingeht. Ja, also niemand kann sich NFT-Experte nennen, weil es gibt es gefühlt erst seit 2 Jahren. Und deswegen eigene Erfahrungen machen. Und dann der dritte Schritt wäre natürlich das Sinnvolle davon extrahieren und all-in zu gehen oder wirklich dann auch aus der Luftmatratze dann wirklich auch mal ein Schnellboot zu machen und mehr Risiko reinzupacken. Das wäre sicherlich Schritt 3. Weil ich glaube, das ist ein ganz guter Austausch, auch wenn er jetzt gerade noch sehr generisch klingt. Es gibt jetzt nicht so, mach dies, mach das, mach jenes. Aber ich glaube, das ist eine ganz gute Vorgehensweise, um sich dem Thema sukzessive zu öffnen.
Ja, ich glaube auch, das Thema ist zu komplex, dass man jetzt sagen kann, das ist jetzt deine 1, 2, 3 Lösung, weil dann wäre es auch wahrscheinlich dann zu einfach und es merkt man, da sind so viele Themengebiete und das muss man wirklich auch sagen. NFT letztes Jahr erst gestartet, also so richtig gestartet. Es gibt es schon länger, ja, es gibt es schon ein paar Jahre, aber dass es irgendwie ein bisschen in die Öffentlichkeit gekommen ist, war irgendwie April 2020. Das Krypto-Thema gibt es auch schon lange, aber ist trotzdem auch einfach als sag ich mal, Basistechnologie für den ganzen Space jetzt auch so richtig bei jedem angekommen und trotzdem, ich sag mal, wie man jetzt eine Wallet anlegt und so weiter, ist jetzt auch noch nicht bei jedem angekommen, beziehungsweise ist auch nicht die coolste Experience. Es ist was anderes als eine App runterladen. Ja. Das muss man halt auch sagen. Und das Thema Metaverse, auch das gibt es länger, aber so richtig ins Bewusstsein der Menschen ist es eingetroffen seit Oktober diesen letzten Jahres. Und das sind natürlich Zyklen, die sind brutal. Und gerade für Organisationen, für mittelständische Unternehmen, für große Unternehmen ist es natürlich brutal, in der Geschwindigkeit da jetzt Schritt zu halten. Und ich glaube, das Dilemma ist einfach, wenn man das dann irgendwie nicht macht und da jetzt 2, 3 Jahre Zeit verliert, das ist was anderes, als wenn man dann irgendwann sagt, okay, jetzt nehme ich mir mal irgendwie eine Agentur und baue mir dann eine neue coole Website oder baue mir einen E-Commerce-Shop. Also da war es ja schon schwierig, wenn du nicht von Anfang an dabei warst. Aber hier ist es einfach brutal. Deswegen glaube ich auch ausprobieren, sich da einlesen, versuchen. Es gibt ja ganz viel, man muss Web3, NFT, Metaverse kann einfach bei YouTube eingeben, googeln, da gibt es unfassbar viel Content. Bei LinkedIn, es gibt super viele, es mag der Algorithmus sein, aber es gibt ja wirklich viele, die sich damit beschäftigen, die auch echt, und das ist ein Riesenunterschied zu vielen anderen Themen, die wirklich coolen Content auch bereitstellen, also die wirklich entweder Newsletter raushauen, die Beiträge machen, wo du jedes Mal liest, wow, cool, es wird unheimlich viel geteilt, also wenn irgendwas in den Medien steht, ist das am nächsten Tag Tag bei LinkedIn irgendwie zu finden, weil die Links geteilt werden. Es ist, und da geht es nicht um, hey, ich bin jetzt der super Experte, sondern man weiß, das Thema ist so mega komplex, da möchte man einfach helfen und ja, quasi Wissen in den Markt bringen und deswegen sich mit den Themen auseinanderzusetzen und auszuprobieren. Ich glaube, das ist schon mal der erste Schritt.
Ja, genau. Ja. Und Shoutout an Timo für seinen Newsletter, ja, um seinen Namen auch nochmal aufzugreifen. Ja, ja. Also große Empfehlung auch, um täglich da oder wöchentlich up to date zu bleiben.
Ja, absolut. Also da gibt's wie gesagt, einige, aber es lohnt sich auch, dir zu folgen und vielleicht nochmal ein bisschen Werbung für eure Konferenz zu machen. Sind diese Themen, die wir heute besprochen haben, gehe ich mal von aus, in diesem Jahr schon in irgendeiner Form werden sie wahrscheinlich relevant sein und werden bespielt werden.
Das weiß man natürlich nur, wenn man auf die Konferenz kommt. Nein, natürlich versuchen wir als Tech-Konferenz genau diese Themen zu adressieren, die einfach das Morgen bestimmen werden. Und von daher ein bisschen was wird sicherlich kommen. Okay,
dann schaut euch die Hinterland of Things an. Wann ist sie? Im Mai?
Am 1. Juni tatsächlich. Am 1. Juni. Summer Edition. Ja, wir haben ein paar Sachen für draußen, für drinnen geplant, die auch dem Wort Summer Edition gerecht werden. Von daher lohnt es sich neben dem Inhalt und den Leuten, die man dort trifft, sicherlich auch vom Rahmenprogramm dort Teil der Veranstaltung zu werden.
Okay, dann würde ich den Link zu eurer Konferenz in die Shownotes packen und auch nochmal deinen LinkedIn-Kontakt, dass jeder, der Zuhörer und Zuhörer sich mit dir vernetzen kann und natürlich auch auf der Konferenz zur Konferenz gehen kann und sich dort schon mal den ersten Schritt machen kann, um sich weiterzubilden. Luis, mega, vielen, vielen Dank für die Insights. Ich fand es extrem beeindruckend, so deine Sichtweise zu hören und welcher Ruhe du dieses Thema fernab des Hypes einfach mal Einblicke gegeben hast. Und ja, ich freue mich, wenn wir uns darüber in der Zukunft immer mal wieder austauschen können.
Unbedingt.
Vielen Dank.
Björn, danke dir und auch sehr beeindruckend, was ihr hier geschaffen habt. Ich sag mal, das traditionelle Business zu transformieren, da seid ihr sicherlich eins der besten Beispiele, wie das gelingen kann im Kontext von Web3. Und ja, wenn man hier durch eure Hallen geht und eure Büros geht, sieht man wirklich, wie hier Change stattfindet. Und das finde ich auch als Paradebeispiel super inspirierend, genau für das, worüber wir gerade gesprochen haben. Also danke dir und ja, sehr gespannt, was bei euch noch so folgen wird.
Vielen, vielen Dank. Ich bin jetzt ein bisschen rot und deswegen danke dir.
Der Podcast Virtual Campfire ist eine Produktion von Neiro. Besuchen Sie für noch mehr Inspirationen und Impulse auch unsere virtuelle Welt. Mehr dazu auf neiro.de.